Ein Hallo wieder an euch da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Stimmkontor-Podcast. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Person eingeladen. Es freut mich, heute Djale Papila zu Gast bei mir haben zu dürfen. Schön, dass du da bist, liebe Djale.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Michael. Ich habe mich sehr gefreut.
Wir haben ein ganz spannendes Thema für euch, und zwar, was wirklich zählt. Herausforderungen in der Arbeit mit der professionellen Singstimme. Unter unserem Beitrag kannst du auch mal mitdiskutieren und uns an deiner Meinung teilhaben lassen. Legen wir los! Liebe Djale, ich habe vor vielen, vielen Jahren das erste Hamburger Stimmsymposium besucht. Und es war ein großes Happening von Menschen, die Lust am Lernen haben und gemeinsam gekommen sind, um mehr über Stimme, Stimmtherapie und alle möglichen Bereiche aus diesem spannenden Spektrum zu erfahren. Und da habe ich dich zum allerersten Mal erlebt. Und bin sehr, sehr dankbar über diesen Kontakt und diesen Austausch, den wir seitdem her pflegen. Aber da draußen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich jetzt vielleicht fragen, wer ist eigentlich Djale Papila? Und diese Frage gebe ich an dich zurück. Liebe Djale, wer bist du? Und was sollten wir über dich wissen?
Ja, wer ist Djale Papila? Wer bin ich? Zunächst einmal würde ich sagen, ich bin eine Person, die sich der Musik und der Stimme verschrieben hat. Und das schon sehr, 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 sehr lange. Mit kleinen Umwegen. Aber beruflich kann ich sagen, ich bin Sängerin und Gesangspädagogin mit einer Spezialisierung auf das Thema Stimmgesundheit. Ich arbeite am Medical Voice Center. Das ist meine Hauptarbeit. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Das ist ein multidisziplinäres Zentrum, bestehend aus ÄrztInnen, aus LogopädInnen und mir, der Gesangspädagogin. Und wir behandeln oder therapieren oder unterrichten alle Menschen, die mit irgendeinem Stimmproblem zu uns kommen. Das ist das, was ich mache, aber nicht nur das. Ich unterrichte auch gesunde Stimmen, bilde sie aus. Ich habe mich mit der Phonetik beschäftigt, habe da Vorlesungen gehalten und natürlich singe ich aus tiefstem Herzen selbst. Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin aber nicht immer in dem Bereich gewesen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht und habe erst Jura studiert. Jetzt bist du überrascht. Du hast mir das vorher schon gesagt, dass du oft überrascht bist, wenn du Gäste hast. Das ist vielleicht eine Überraschung. Ich bin am Anfang in die Fußstapfen meiner großen Schwester gestiegen, weil ich nicht so sicher war, möchte ich was mit Musik machen. Ich habe Klavier und Querflöte lange gespielt, aber bin dann doch schnell zum Singen gekommen und war im Jurastudium ganz falsch und habe, während ich das Examen gemacht habe, gleichzeitig die Aufnahmeprüfung für Gesang vorbereitet, sodass ein nahtloser Übergang stattgefunden hat und ich dann in Dresden Gesang studiert habe. Genau.
Jetzt hast du mich schon sprachlos gemacht. Also ich habe ja schon vieles miterlebt, auch KollegInnen, die dann erzählt haben, ja, ich habe da mal Sozialwissenschaften studiert und eine Kollegin sagt, ich bin eigentlich Geologin. Und Jura hatte ich noch nicht. Total spannend, auch zu hören, dass du dann so deinem inneren musikalischen Ruf gefolgt bist. Mhm. Ja, das ist ja dann auch schon ein Wagnis, zu sagen, okay, ich tausche Jura gegen Kunst.
Das war eine ganz schwere Entscheidung. Vor allen Dingen bekam ich das Referendariat angeboten und war schon in Dresden und studierte Gesang. Und da gab es eine Phase, da habe ich es mir sehr schwer gemacht mit dieser Entscheidung. Aber ich bin dann Silvester, das geht jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, ich bin Silvester in ein Kirchenkonzert gegangen und habe Mozart Krönungsmesse gehört und gesehen. Und ich hatte zwei Briefe in der Tasche. Mit dem einen habe ich das Referendariat angenommen und in dem anderen abgelehnt. Und nach dem Konzert war ich ganz ruhig und habe es abgelehnt. Und dann begann meine musikalische Laufbahn und später meine pädagogische und auch ein bisschen in Richtung Therapie gehende.
Unheimlich spannend.
Ja.
Und da kannst du sicherlich auch nachvollziehen, wie es vielen SängerInnen da draußen geht, wenn sie vor so großen Entscheidungen stehen, wenn Kunst eine existenzielle Frage wird und nicht nur eine beliebige im Laienbereich oder im häuslich-privaten Bereich. Also das ist ja dann auch eine Lebensentscheidung, die man dann sich stellt und eine Aufgabe, die wir dann auch erleben bei den Menschen, die sich dann dafür entschieden haben.
Ja, und es ist manchmal vermeintlich eine leichte Entscheidung, aber den etwas steinigen Weg doch durchzuhalten bis ins Alter ist eine andere Geschichte.
Absolut. Die Lebenswirklichkeit von SängerInnen ist ja doch moderat ausgedrückt herausfordernd. Wirklich moderat ausgedrückt. Der Druck, der auf den Menschen lastet in diesem Bereich, ist ja enorm hoch. An vielen Punkten. Einmal an der Seite überhaupt einen Job zu bekommen, irgendwo engagiert zu werden und auf der anderen Seite auch gewissen Meinungen, Haltungen gerecht zu werden, der vielleicht der Menschen, die einem gerne zuhören, die die Karten kaufen, aber vielleicht auch dann der IntendantInnen und all den Menschen, die dann vielleicht noch involviert sind in so einen Prozess.
Da kann ich dir nur zustimmen. Mit jedem Ton, den ich in der Öffentlichkeit äußere, auf der Bühne, manchmal auch schon im Proben, setze ich mich der Kritik aus. Jedes Konzert wird beurteilt von den Menschen, die dort drin sitzen. Das ist jetzt sehr negativ formuliert. Viele freuen sich ja auch einfach nur. So negativ ist es auch gar nicht gemeint. Aber wenn was schief läuft, kommt natürlich ein Feedback in irgendeiner Form schon an. Wir
Und
haben in den
ich
Proben das Orchester hinter uns. Kennst du diesen Musikerwitz? Wie viele Solosängerinnen gibt es in einem Konzert?
Wie viele, Charles?
84. 80, denn vier, die vorne stehen, und 80, die es besser wissen.
Absolut, absolut. Und das ist ja
Also.
auch immer, in der Musik ist ja auch, sind die ZuhörerInnen auch nie um Kritik verlegen,
Ja.
weil einfach der Vergleichswert so hoch ist. Wir hören es auf den Aufnahmen, wir haben eine Erwartungshaltung, wir haben es vielleicht in einem anderen Konzert schon mal gehört, wir fangen an zu vergleichen. Und ich glaube, manchmal vergessen die Menschen, die gar nicht so involviert sind, die KonsumentInnen sind, die vergessen manchmal, was dahinter steht, hinter diesem Ton, den
Und
ich
da hast
gerade
du einen ganz
erzähle.
wichtigen Punkt angesprochen, und da sind wir mitten in den Herausforderungen angekommen. Das, was wir an Aufnahmen hören, ist ja nicht das, was wir im Konzertsaal hören. Uns wird in Aufnahmen zum Beispiel suggeriert, dass die klassische Singstimme ganz präsent und laut über dem Orchester ist. Und natürlich hebt sie sich ab, wenn sie gut ausgebildet ist, aber es ist doch ein umschmeichelnder Klang durch das Orchester. Und je tiefer die Stimmen sind, umso mehr. Ja, also ganz unrealistisch im Grunde.
Und nicht jede Partie und nicht jedes Stück ist so komponiert und geschrieben, dass es den SängerInnen zuträglich ist. Jetzt haben wir Weihnachten. Hänsel und Gretel wird in vielen Häusern gespielt. Davon abgesehen, dass die Gretel eine Extrempartie ist, wo mit kindlicher Leichtigkeit herumgetanzt werden soll, finde ich immer wieder die Mutter herausfordernd, die mit dieser Stimmlage, mit diesem Timbre, diesem wagnerianischen Orchester etwas entgegenhalten muss. Und ich finde, das zeigt manchmal, wie auch manchmal das Repertoire schon herausfordernd ist.
Ja, und gerade Humperding, gerade Hänsel und Gretel, Humperding war ja sehr Wagner-affin, wie wir wissen. Ja? Gerade Hänsel und Gretel hat die Herausforderung, dass wir wirklich so ein wagnerianisches Orchester haben, das aber die Art des Singens, abgesehen von der Hexe und der Mutter, doch sehr viel Leichtigkeit suggerieren soll. Und doch sollst du über ein Orchester tragen. Das ist in der Höhe ein bisschen leichter als in der Mittellage, aber es ist auch bei den Vorsingen immer wieder erstaunlich, was für Stimmen sie wollen. Und dann ist das Weh und Ach groß, wenn die Orchesterproben kommen. Spannend. Ich wollte nochmal zurückgehen zum Publikum mit der Kritik, weil natürlich auch das Gegenteil der Fall ist. Wir erfahren so viel Positives durch das Publikum und das füllt ja auch auf. Es gibt so rührende Menschen, die einfach so glücklich sind, SängerInnen zu hören in Konzerten und da strömt dir ganz viel Liebe zu. Das ist schön, das kennst du ja. Das muss auch mal gesagt werden.
Absolut.
Ja.
Natürlich fokussiert man sich, wenn wir mit dem Wort Herausforderung um die Ecke kommen, suggerieren wir ganz oft die negativen Beispiele. Und aber das Publikum ist ja auch so dankbar, wenn da jemand steht, zu dem wir aufschauen können, der uns zum Träumen bringt, zum Nachdenken. Und Musik schafft ja, finde ich, etwas, was wir manchmal mit Worten nicht ausdrücken können. Ja,
Ich
das
auch,
ist
auf jeden Fall.
Wir hatten am Anfang von deiner Entscheidung gesprochen, aus dem Jurastudium letztendlich zur Musik zu wechseln. Kennst du diese Situation auch, dass diese existenzielle Frage immer wieder so im Raum steht als Sängerin? Also es gibt ja dieses Vorurteil von vielen Menschen, mit Musik kann man nicht so viel verdienen. Mhm. Das baut ja auch schon bei den Studierenden sicherlich ganz viel Druck auf.
Bei den Studierenden habe ich eher den Eindruck, dass sie sehr blauäugig da reingehen. Und das ist vielleicht ja auch richtig so, mit einem gewissen Maß an Naivität. Und sie denken gar nicht drüber nach. Das große Erwachen ist dann, wenn diese Hochschulblase nicht mehr da ist, in der sie geschätzt werden oder auch nicht geschätzt werden. Und dann werden die Karten völlig neu gemischt. Dann werden die ersten Erfahrungen mit Vorsingen gemacht. Dann gibt es die manchmal sehr guten, manchmal sehr schmerzvollen Agenturvorsingen. Es gibt ja unterschiedliche Agenten. Jetzt habe ich den Faden verloren, hilf mir.
Alles überhaupt gar kein Problem. Es ist natürlich dann...
du hast von existenziellen Sachen gesprochen.
Ja, die existenzielle Frage. Wahrscheinlich ist das für mich so präsent, da wir immer wieder bei uns im Haus auch Studierende haben, die versuchen zwischen dem Niveau, was sie denn in der Universität versuchen abzuliefern, dann ihre Nebenjobs aufbauen und dann damit immer wieder konfrontiert werden, ob denn dieser Sinn und Zweck, den sie da verfolgen, auch eine Zukunft hat. Mhm. Ich glaube, das erlebe ich auch immer wieder, dass dann aus der Familie oder aus dem Umfeld, wo dann andere Studiengänge oder andere Lebenswirklichkeiten präsent sind, gefragt wird, ist ein anderer Weg nicht leichter?
Definitiv, das ist immer die Frage. Gehe ich den sichereren Weg, wobei, was ist heute sicher? Aber auf jeden Fall hätte ich als Juristin mein Auskommen ohne Probleme gehabt. Ob mich das glücklich gemacht hätte, ist eben die zweite Frage. Und die Frage ist auch, tue ich etwas richtig gut, wenn ich nicht dahinter stehe? Und so im Bereich Musik kann ich jedenfalls von mir sagen und glaube, das kann ich stellvertretend für viele KollegInnen sagen, dass ich einfach immer weiter gemacht habe, mich weiterentwickelt habe, gelesen habe, mitgeforscht habe, einfach probiert habe, mit unterschiedlichen Menschen musiziert habe, unterschiedliche musikalische Partnerschaften eingegangen bin und dann später natürlich auch im Unterricht immer weiter Fortbildung erfahren habe. Also ich glaube, das kann man nur machen, wenn man hinter einer Sache steht. Diese existenzielle Sache betrifft aber ja tatsächlich auch, ich nenne es jetzt mal ganz platt, das Geld. Mhm. Ja? Und da haben SängerInnen sehr zu kämpfen. Das erste ist ja, du fliegst aus einer Hochschule raus, hast einen brillanten Abschluss gemacht. Weißt du, wer der erste Mensch ist, der sich meldet? Die Krankenkasse. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Und die teilen dir dann mit, dass du ab jetzt volle Beiträge zahlen musst. Mhm. Und dann läuft bei vielen das Verfahren über die Künstlersozialkasse und so weiter. Gut, wenige haben das Glück, ein Anfängerengagement in Festanstellung zu bekommen. Mhm. Das ist eine prima Sache, wenn es nicht zu früh für deine Stimme ist.
Da sagst du was ganz Wahres. Das sagst du was ganz Wahres, ne? Da steht dann auch die Herausforderung zwischen dem Geld und der Perspektive und der inneren Angst, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht annehme, kommt das noch einmal wieder? Und dem, was kann ich körperlich leisten? Bin ich überhaupt an dem Punkt angekommen, um das leisten zu können?
Ja, und da kannst du Glück und Pech haben. Das kann sein, dass du in einem Theater landest, wo jemand SängerInnen fördert und wirklich Acht gibt, dass du dich entwickelst. Das ist ein Traum. Wenn du dann ein Anfängerengagement hast, kannst du dich in Ruhe entwickeln. Mit dem finanziellen Aspekt ist es leider so, dass Anfängerengagements nicht gut honoriert werden. Und das bedeutet, dass du nicht sehr viel Geld in deine Weiterbildung stecken kannst. Mhm. Schwierig. Die nächste existenzielle Frage betrifft, wenn du etablierte Sängerin bist und vielleicht schon viele Jahre an einem Theater warst. Sagen wir mal, du hast mit Mitte, Ende 20 dein Engagement bekommen. 20, 30 und bist jetzt 45 im Saft deiner Stimme als Mezzosopran, sagen wir mal. Mhm. So, was macht dann ein Theater in aller Regel? Es kündigt dich. Es ist das ist nicht immer so. Ich kenne auch Fälle, die haben Lebensstellungen bekommen, sind ausgezeichnete Sänger, wirklich. Aber oft ist es so, dass die Theater das Risiko nicht gehen möchten und auch nicht können. Die stehen ja auch unter Druck, einen Menschen weiter zu beschäftigen, wo du nicht weißt, wohin er sich stimmlich noch entwickeln kann. Also nach 14 Jahren an einem Theater ist es ja verpflichtet, eine Festanstellung auszusprechen. Also eine unkündbare Anstellung. Das kann auch sein, dass du dann im Archiv landest, aber auf jeden Fall hast du dann deine Stellung. Aber stell dir vor, du bist dann Mitte 40, was machst du dann? Hast immer nur gesungen. Und dann kommt das Nächste. Du hast vielleicht immer nur gesungen, vielleicht hast du ein Talent fürs Unterrichten, kann sein. Dann kann deine nächste Karriere stattfinden, aber wir wissen beide, dass das nicht immer so ist und dass du aber aufgrund deiner Reputation unter Umständen an einer Hochschule landest. Und da gibst du dein Wissen weiter an deine Studierenden. Das kann sehr gut sein, aber es kann auch wirklich schwierig sein.
Weil didaktisches Arbeiten, methodisches Arbeiten nicht unbedingt dann umgesetzt werden kann. Das ist auch das, wo dann vielleicht Studierende auf LehrerInnen treffen, die vielleicht andere Wirklichkeiten verkörpern, andere Methodiken und Praktiken oder vielleicht auch, nur weil man gut singt und vielleicht auch physiologisch singt, heißt es nicht unbedingt, dass man sie verstanden hat und weitergeben kann.
Oder und, ja, selbst nicht verstanden hat.
Ja, ne? Absolut, absolut.
Fantastische SängerInnen. Also es ist so toll, wenn man das hört. Also ich bin immer so beeindruckt. Aber im Grunde, das sehe ich auch in meiner Arbeit mit den professionellen SängerInnen hier am MIVOG, sie haben noch nie darüber nachgedacht, wie das mit einer Zungenstellung im I ist oder und was weiß ich, ja. Muss ja auch nicht, wenn es gut funktioniert. Nur in dem Augenblick, in dem ich es unterrichte und ich habe jemanden, der seine Zunge permanent nach hinten zieht und du findest nicht heraus, woran es liegt, weil du nicht weißt, wie die Zungenstellung sein sollte, dann fängt es an, herausfordernd zu werden. Es funktioniert und dann ja im Grunde nur über dieses Vor- und Nachmachprinzip, was sehr gewinnbringend ist, aber nicht nur.
Absolut. Und es ist ja auch da wieder auf die Didaktik hingewiesen, dieser Erfahrungswert, den die Studierenden brauchen, auch diese Verbindungen, die sie schöpfen müssen, wenn ich ja gar nicht weiß, wie etwas entsteht und ich dann nur dieses Vor- und Nachmachen habe, dann kann es sein, dass das bei einem gewissen Prozentsatz funktioniert und bei anderen nicht und dann vielleicht sogar fatale Folgen haben kann, wo dann Ressourcen, die existent sind, nicht gesehen werden oder nicht angesprochen werden. Und das, was du sagst, das sehe ich so oft, wenn SängerInnen zu uns kommen, auch in unser Haus oder bei anderen KollegInnen sind und wir sprechen in Supervision darüber, wie das verwundernd ist immer wieder, wenn dann SängerInnen ganz andere Vorstellungen von Tonproduktion haben. Aber sie haben es ja auch gar nicht gebraucht am Anfang. Sie haben ja gesungen, sie haben ja Kunst ausgeübt.
Und das ist auch beeindruckend,
absolut,
dass es funktioniert, dass jemand überhaupt nicht weiß, was er tut, aber es ist trotzdem so schön. Ein großes Wunder für mich. Weißt du, was mich am Unterrichten, also da spreche ich jetzt noch nicht von Rehabilitation, sondern einfach vom Unterrichten und es betrifft aber auch die Rehabilitation, was mir besonders gut gefällt, zu versuchen, einen individuellen Stimmklang herauszulocken. Damit meine ich, dass die nicht so klingen wie ich, sondern dass sie das ausschöpfen, was sie mitbekommen haben. Und das ist fantastisch. Kostet aber ein bisschen mehr Mühe, finde ich.
Natürlich, weil es ist ja immer einfacher, etwas zu reproduzieren, wo wir wissen, wo gewisse Rädchen gedreht werden müssen, wo wir eine gewisse Schnittmenge kriegen. Ja. Aber es ist ja auch viel schöner, wenn das ist, finde ich, doch auch Kunst. Wenn wir mit eigener Interpretation etwas ausdrücken können und nicht eine Retorte werden.
Ja.
Es gibt ja dann immer wieder auch so Module, das haben wir ja in der Stimmtherapie zum Beispiel auch, dass es immer gewisse Richtungen gibt, die immer ein Klangideal verfolgen. Oder das gibt es ja auch in gewissen gesangspädagogischen Strömungen, die dann verkaufen, werde ich mal so ein bisschen direkter, wenn du bei uns eine stimmpädagogische Fortbildung machst, dann kannst du selbst Stimmpädagogin werden und dann ist es nichts anderes als die Reproduktion eines Stimmklangs. Und gewisse Menschen kann man damit so ein bisschen glücklich machen, aber so wirklich Kunst sich selbst auszudrücken, ist dann doch nochmal eine ganz andere Ebene. Eine Stimme, die uns berührt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Und ich denke auch als Pädagogin eine Herausforderung.
Ja.
Weil du bist am Menschen und an den individuellen Möglichkeiten dran.
Und, ich finde diese Balance zwischen herauskitzeln und manipulieren sehr, sehr, sehr sensibel. Das fängt an bei meinem Geschmack aufdrücken. Ich bin so eine große Legato-Tante, ne? Zum Beispiel. Ich liebe auch ganz langsame Tempi. Ja, damit kann ich einem hohen Sopran meistens nicht kommen. Also da.
Geschmack aufdrücken, dass du es so schön ehrlich sagst. Ich finde es ganz, ganz wichtig, das zu erleben, wenn Menschen. Also erstmal ganz platt gesagt, wir sind ja alle Bias verseucht. Wir sind ja alle, haben wir unsere Vorstellungen, unsere ja. Vorlieben. Und natürlich ist dieser Moment frustrierend, wenn eine Schülerin dann sagt, oh, das gefällt mir. Und wir denken, nein, da muss noch was anderes hin. Da muss noch dies hin. Und die Demut zu besitzen, auch das zu akzeptieren, dass ein Klang vielleicht so auch existieren darf.
Ja, innerhalb einer gewissen Stilistik und innerhalb der Grenzen der Stimmgesundheit. Da muss ich dann immer wieder sagen.
Definitiv, definitiv.
Denn da müssen wir eingreifen. Da haben wir ja auch Verantwortung.
Das stimmt, weil die Stilistik, die ermöglicht ja dann auch später dann etwas zu singen, einen Job dann letztendlich zu bekommen. Ja.
Ich versuche dann, wenn ich in diesen Zwiespalt komme, dass es mir wirklich gar nicht gefällt, was da angeboten wird, dass ich es einfach mal so stehen lasse und darüber spreche, warum sie es gemacht hat oder er. Und dass ich dann ein anderes Angebot mache, ob sie es vielleicht auch so sehen könnte oder eine dritte Variante, wenn es zum Beispiel um Interpretation geht. Und meistens findet sie dann ihre eigene. Denn oft ist das, was angeboten wird, ja auch kopiert durch irgendwelche Aufnahmen. Ne? Ganz spannend.
Merkst du da eigentlich eine große Auswirkung? Du bist ja schon sehr, sehr lange am Unterrichten und am Behandeln. Merkst du da einen Unterschied in den letzten Jahren? Mir hat neulich eine Gesangspädagogin gesagt, sie hat den Eindruck, dass durch diese wachsende Medialität von TikTok und Instagram, dass da andere Klangideale in den Vordergrund rücken. Hast du den Eindruck auch, dass da noch auch ein anderer Bias auch bei den Studierenden, bei den SchülerInnen entsteht, was sie von sich selbst erwarten?
Auf jeden Fall im Bereich der Popularmusik, das kann ich ganz klar sagen. Da ist sehr viel Hauch gefragt, da ist auch die mögen das einfach. Ganz viel Vocal Fry, auch im Sprechen. Das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Vielleicht schwappt er aus den USA rüber. Ich weiß es nicht, da sprechen sie ja alle so. Die finden es ja super. Und da kommen die dann oft nicht mehr raus. Und oft haben wir bei PatientInnen das auch hier gehabt, die vorher sehr klar gesungen haben. Sehr schöne, helle, und dann gar nicht nur hell, aber runde, schöne Stimmen, sagen wir mal so, in der Popularmusik. Und dann kommen Produktionen und dann wird halt gesagt, hey, versuch's mal ein bisschen rauer und so weiter. Und das muss gekonnt sein. Da gibt es tolle Lehrer für, die das wirklich gesund beherrschen, aber die versuchen es ohne Lehrer. Und dann kommen sie aber aus dieser Masche nicht mehr raus. Und was ich dann hier versuche, ist, dass sie zurückfinden, dass es einen Unterschied gibt zwischen, das mache ich jetzt, aber ich muss es auch anders können. Immer wieder zurück in diese Balance finden. Ja, da gibt es einen Unterschied eben und eben auch im Sprechverhalten. In der klassischen Musik, da sehe ich das nicht so sehr. Da ist es ja doch sehr vorgegeben an Stimmklang, was gefordert wird. Sie in der französischen klassischen Musik zum Beispiel, dass inzwischen durchaus, dass er hinten gerollt wird, wie beim Sprechen dort auch. Das war, als ich studierte, ein No-Go. Also da sind so kleine Änderungen. Aber es sind natürlich aufgrund der sozialen Medien ganz andere Möglichkeiten der Selbstdarstellung gemacht worden, also entstanden, sagen wir es mal so. Und ich sehe auch, dass die über alle Maßen genutzt werden. Und das finde ich gefährlich. Es gehört einerseits heute zum Geschäft, mit dem Handwerk zu klappern. Ja, das ist ein Teil. Sonst glauben die Leute nicht, dass man gut ist. Aber auf der anderen Seite bringt das so viel Druck, ständig auf dem Präsentierteller zu sein, dass ich manchmal denke, dieses in sich ruhen, aus sich schöpfen, sich langsam entwickeln dürfen, ist ein bisschen gehemmt dadurch.
Absolut. Es ist unheimlich schnelllebig geworden. Und
ja.
Diese schiere Vielfalt ist ja enorm erdrückend.
Ja.
Und das Problem beispielsweise vom Algorithmus auf TikTok oder Instagram ist ja, dass wir immer wieder präsentiert werden, wonach wir suchen. Und damit steigt natürlich auch der Druck, was wir sehen und was wir glauben, dem, welchen Erwartungen wir selbst auch entsprechen müssen. Und dieses, ich finde, es hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit mancher Erwartungshaltung vom Publikum, die manchmal nicht so immer mit der Realität etwas zu tun hat, die manchmal
ja.
etwas verschoben ist. Da kann ich doch noch gar nicht sein oder es ist okay, da noch gar nicht zu sein an dem Punkt, weil
ja.
ich ja eine eigene Stimme habe, einen eigenen künstlerischen Ausdruck und ja noch nicht da sein muss, wo eine andere Sängerin ist, die ja ein ganz anderer Mensch ist.
Ja, also ich habe dieses Fass schon ziemlich oft aufgemacht. Ich mache es jetzt auch bei dir auf. Denn wir sind bei Erwartungshaltungen und bei Schnelllebigkeit und das betrifft natürlich auch das Studium. Wir haben jetzt einen Bachelor und einen Master. Das ist alles sehr wenig Zeit. Und ich finde, dass die Vorbildung in unserem Lande nicht so optimal läuft, als dass man mit dieser Zeit als Sängerin klarkommen könnte. Einige tun das, einige hatten auch tollen Unterricht vorher, aber so diese Frühförderung in Sachen Gesang, außer du singst im Chor, da sind wir nicht konkurrierfähig im Vergleich zu anderen Ländern. Und das sehen wir an den Hochschulen ja auch. Es sind fantastische SängerInnen aus anderen Ländern da. Da können wir gar nicht mithalten. Und das finde ich so schade. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass im Vorfeld ein bisschen mehr geschaut wird. Also ich mache immer gern einmal so den Blick in die Stadt Dresden, in der ich ja studiert habe. Ich bin ja Hamburgerin, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja. Ich bin zum Studium nach Dresden gegangen und habe da noch so halb unter Osteinflüssen studiert, könnte man sagen. Und das war zwar ungewohnt, weil es doch sehr verschult war, aber es war geprägt durch wirkliche Pädagogen, die vor Ort da waren. Und es gab sehr viel Unterricht und regelmäßig. Und es wurden lieber Menschen genommen, also die die Aufnahmeprüfung gemacht haben, die noch nicht so weit waren, damit sie nicht so verbildet waren. Die aber eine sehr gute musikalische Vorbildung hatten. Und da gab es Spezialschulen für Musik. Und ja, da können wir ja hier nur von träumen.
Absolut.
Und ich will jetzt nicht sagen, dass das das beste Prinzip ist und so weiter, aber dieser Aspekt, der war schon sehr prima.
Ja, der Zugang zu Bildung ist grundsätzlich ein Problem. Auf allen Bereichen, aber ich denke gerade im musikalischen Bereich, wenn wir in die Regelschulen schauen, wenn man jetzt nicht das Glück hat, auf einem Musikgymnasium zu sein oder vielleicht an einer Waldorfschule, wo die glücklicheren Pädagogen dann vielleicht unterrichten, dann ist man da schon musikalisch ab und an abgehängt. Und bist du dann vielleicht mit dem Talent und dem Willen, in die Musik zu gehen, aber hast nicht die finanziellen Mittel, weil du vielleicht nicht in der Gegend wohnst und nicht im Milieu bist, wo das eben mal möglich ist und dich niemand zum Unterricht fahren kann, das kann schon ein großes Problem sein.
Ich plaudere jetzt wieder aus dem Nähkästchen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo das funktioniert hat. Ich bin auf einem ganz normalen naturwissenschaftssprachlichen Gymnasium gewesen in Hamburg. Und der Leiter der Schule war glücklicherweise Musiker. Das war reiner Zufall. Es hätte auch ein Mathematiker sein können. Und das war eine Umgebung, die jetzt nicht so reich war. Also das war da kamen viele verschiedene Menschen zusammen aus unterschiedlichen Einkommensschichten, würde ich sagen. Und der hat ganz früh gesehen, dass er alle Menschen fördern wollte, die begabt sind. Und er hat kostenlos Instrumente zur Verfügung gestellt. Das wurde angeschafft und die Kinder hatten die Möglichkeit, ein Instrument zu leihen.
Das ist Wahnsinn. Das ist unheimlich
wahnsinnig. Und wenn ich jetzt weiterspinne, wir hatten einen Leistungskurs Musik mit 13 Menschen, was so gut wie nie vorkommt. Meistens werden die Schulen zusammengelegt. Ich war in einem tollen Leistungskurs. Und von diesen 13 Menschen sind 9 Leute Profimusiker geworden. Also
ja.
man kann eine Saat legen.
Mhm.
Nicht immer haben die Eltern die Idee und auch nicht die Möglichkeiten.
Das ist ja dann auch unheimlich privilegiert. Und es ist, da macht es ja dann auch wieder schade, dass es erst diese eine Person geben muss, die dann durch den Zufall es Menschen wie dir ermöglicht hat. Also wunderbar. Das wäre schade, die Stimmwelt ohne dich zu wissen,
also,
liebe Charle.
Bei mir war es das nicht. Also bei mir war es tatsächlich die Familie.
Ach so.
Ja, aber ich war trotzdem auf so einer Schule und es betraf andere Leute, ja. Also, ja.
Aber es ist letztendlich ja auch, wenn wir zu diesem Thema Schnelllebigkeit, Zugang zur Bildung zurückkommen, es muss eigentlich an der Stelle viel mehr getan werden. Oh, da könnten wir jetzt noch länger drüber sprechen, aber.
Podcasts machen. Du willst noch was über Rehabilitation wissen, oder?
Ja, mir brennt nämlich eine Frage. Ja. Du hast ja vorhin auch berichtet, die SängerInnen, die ihr im MIVOG seht. Das heißt, das wissen wir beide ja, man kann natürlich auch Dinge falsch machen, man kann Dinge erleben, man kann Erkrankungen haben, die dann dazu führen, dass das Instrument nicht mehr so benutzt werden kann, wie man es gewohnt war.
Absolut. Da können ganz viele Sachen zusammenkommen. Das Typische ist, dass mehrere Sachen zusammenkommen zur gleichen Zeit. Sagen wir mal, du hast einen schweren Infekt und singst eben trotzdem und es ging auch irgendwie, aber an den nächsten Tagen ist die Stimme schlecht, du musst weiter proben und nach einer Zeit merkst du, die hohen Töne sind nicht mehr leicht zu erreichen. Ja, das kann so ein Auslöser sein. Psychische Probleme, Trauerfälle in der Familie, Lampenfieber, Angst. Das spielt alles mit rein in diese Problematiken und oft auch eine Überbeanspruchung der Stimme. Das ist eines der häufigsten Dinge eigentlich. Falsche Partien zum Beispiel. Was heißt falsche? Einfach zu anstrengende Partien für deinen momentanen Stimmstand, über deinen Fachsingen. Die Stimme, die verzeiht schon eine ganze Menge, gerade in jungen Jahren. Wir haben ja ein ganz tolles Selbstregulierungssystem. Das kennen alle, die viel singen, dass man denkt, ups, ja, da habe ich aber viel gegeben. Aber am nächsten Tag ist alles wieder gut. Aber wenn das eben nicht wieder gut ist, dann ist Handlungsbedarf nach einer Zeit spätestens. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es sind international sehr gefragte SängerInnen und trotzdem kriegen sie manchmal ein Stimmproblem. Sogar sehr oft. Und es sind aber auch Studierende, es sind Pädagoginnen, über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, über die wird sowieso sehr wenig gesprochen. Was für ein Vocal, Stimmbeanspruchung hat eine Gesangspädagogin, die vielleicht 7 Stunden am Tag unterrichtet und immer zwischen Singen, Sprechen, über ein Klavier hinweg leisten muss. Auch das ist eine große Sache. ChorleiterInnen sind bei uns. Aber das meiste, was die meisten Menschen, die mit mir arbeiten oder mit denen ich arbeite, sind tatsächlich SängerInnen. Viele klassische SängerInnen, aber auch doch eine Menge PopularmusikerInnen. Ja.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen neugierig, weil du die GesangspädagogInnen genannt hast.
Ja.
Und es mir gefällt, dass du auch so ausgedrückt hast, dass wir zu wenig über sie sprechen. Das stimmt. Ne? Auch ich habe jetzt hier so bias-orientiert die SängerInnen ins Zentrum gestellt, die Studierenden, die wir hören, aber
genau,
die ja auch mitverantworten. Weil wir sie hören, weil sie auf dem Bild sind, weil die mit den Namen geworben werden. Aber natürlich, die Gesangspädagoginnen sind ja auch ein enormer Faktor. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn du den ganzen Tag ja sitzt am Klavier und hast verschiedenste Menschen in verschiedensten Situationen zu betreuen und immer mit verschiedenen Situationen. Es ist ja nicht so, dass da eine Gesangspädagogin sitzt und immer den gleichen Typ Mensch und die gleichen Partien vor sich sitzen hat. Das wäre ja erstens langweilig und zweitens sehr unrealistisch. Und das ist ja dann ja auch eine enorme Zusatzbelastung.
Ja, und auch dieses Managen, wie äußere ich mich selbst stimmlich, wenn ich als tiefe Frauenstimme einen Sopran oder einen Tenor da habe. Du musst da Strategien entwickeln, die denen helfen, aber die dir stimmlich auch nicht schaden.
Und ich erinnere mich an die ein oder andere Patientin, die Chöre geleitet hat und dann kam und sagte, ich hatte früher eine freie, klare Stimme, aber ich bin schlecht im Klavierspiel, also habe ich die Töne immer mit meiner Stimme angegeben und immer alles vorgesungen. Und was das bedeutet, jahrelang, jede Woche regelmäßig Chören in verschiedenen Stimmlagen Töne anzugeben, Melodien vorzusingen, weil ich selbst unsicher am Klavier bin, das ist schon eine enorme Zusatzbelastung.
Ja, und dann rufen sie ja auch sehr viel. Sie müssen ja ihre
definitiv.
Stimme zusammenhalten, sie müssen Ansagen machen. Ja, das ist schon sehr herausfordernd. Ganz genau.
Deine Arbeit dort im MIVOC, wenn du mit diesen SängerInnen arbeitest, wenn wir jetzt mal von all diesen Stimmübungen und Inhalten etwas zur Seite gehen und schauen, wo du ansetzt in der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, die in diesen Herausforderungen, die wir zum großen Teil auch angesprochen haben, da vor dir sitzen und sicherlich mit Ängsten, Erwartungen, die manchmal vielleicht nicht so ganz realistisch sind in der ersten Stunde, das weiß man ja nie. Wie ist da dein Handling? Was erlebst du da?
Also für mich ist erstmal ganz wichtig, ich höre ihnen zu. Ich versuche ihnen Raum zu geben, in dem sie sich verstanden fühlen. Und meistens ist schon sehr hilfreich, dass ich Sängerin bin und verstehen kann, was da passiert. Dass ich ihre Sprache verstehe und dass ich die Situation sowohl seelisch als auch körperlich nachempfinden kann. Also, und dann merke ich in aller Regel schon eine gewisse Entspannung. Die Wirklichkeit, in der sie sich dann befinden, ist sehr, sehr traurig in aller Regel. Und dann hängt es natürlich sehr von der Resilienz ab. Gibt es Menschen, die sagen, okay, ich habe das jetzt, ich muss rauskriegen, was es war, ich mache das jetzt, ich bin bereit zu überdenken und dann gehe ich da durch. Und dann gibt's die Menschen, die eher dazu neigen, sich zu hinterfragen und sehr sensibel sehr sensibel zu sein, die sich damit sehr schwer tun und bei denen es auch ganz herausfordernd ist, liebgewordene Gewohnheiten aufzugeben. Wenn du ja deine Karriere auf diese Weise gemacht hast und dann kommst du irgendwo zu einer Lehrerin und die sagt, ja, ist alles wundervoll und jetzt gucken wir, was du machen kannst, damit es weggeht, was ja impliziert, irgendwas ist nicht richtig gelaufen. Aber das versuche ich Ihnen auch wegzunehmen. Also keine Schuldfrage. Einfach positiv rangehen. Was können wir verändern, was dir für die Zukunft helfen wird? Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt in der Arbeit. Und es hilft auch.
Es ist ja auch schwierig, wenn dir etwas Halt gibt. Und du dich daran festhältst, deine Technik, das, woran du gearbeitet hast. Ich muss an der Stelle an Barbara Streisand denken. Die wurde mal interviewt, ob sie Gesangsunterricht genommen hat. Und hat sie gesagt, ach, das war nie so richtig meins. Sie hatte mal eine Strategie entwickelt und dann hat sie sich mal eine Gesangslehrerin in New York gegönnt. Und dann ist sie gegangen und gesagt, nee, da habe ich so komisch geklungen. Ich bin dann wieder auf meine alte Strategie zurückgegangen. Und das zeigt ja, wie verbunden dieser Mensch ist mit dieser Art. Und ich stelle mir das als eine sehr große Herausforderung für dich vor, diesen Grat zu gehen, da liebevoll aufzuzeigen, was für Möglichkeiten da sind, ohne das ganze Leben ja in Frage zu stellen. Weil ja diese, was du sagst, diese Schuld ja ganz schnell kommt. Oh Gott, habe ich jetzt mich selbst in Grund und Boden ruiniert? Nein.
Ja.
Das kann ja schon schnell kommen. Oh Gott, diese.
So in der Art und diese Schuld versuche ich wirklich wegzunehmen und zu sagen, pass auf, es hat gut funktioniert. Erklärungen helfen immer. Junge Muskeln verzeihen auch viel. Irgendwann musst du singen können, sonst geht's nicht weiter. Also. Aber diese Schuldfrage zu relativieren oder beziehungsweise ganz auszuschließen und einfach immer neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Hey, wie fühlt sich das an? Lass mal so probieren. Was hat deine Zunge gemacht? Ist es so leichter? Was machst du mit dem Atem? Wo sind deine Atembewegungen? Ja? Und plötzlich stellt sie fest, oh Gott, wie Beckenboden. Ja, und dann machen wir Wahrnehmungsübungen dafür und plötzlich merkt sie, wie sich ihr Körper öffnet. Das sind wunderbare Geschichten. Und dann über diese Arbeit kommt meistens automatisch eine Reflexion der SängerInnen, in der sie überlegen, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen. Und oft kommt dann natürlich auf den Tisch, ich glaube, ich habe viel falsch gemacht. Und ich zucke dann nur die Schultern und sage, nein, du bist einen anderen Weg gegangen und jetzt kannst du ihn neu gestalten. Also mach dich nicht schlecht. Mhm. Und was ich auch immer vermeide, ist dieses Herumhacken auf den Lehrern. Das passiert ja sehr schnell, das kennst du vielleicht auch, schlechter Schüler, schlechte Lehrerin oder so. Nein, das ist völliger Unsinn. Manchmal ist es nicht so kompatibel und manchmal gehen Schüler auch einfach einen Weg, den ein Lehrer gar nicht möchte. Und trotzdem passiert es. Also ich würde mal sagen, es hat alles seine Zeit gehabt und dann ist es eben Zeit, etwas wieder zu ändern. So,
positiv. Und das, absolut. Und das ist wieder der Moment, den ich gerade so sehr wieder mag an unserer Unterhaltung, dass du wieder Advokatin für die GesangspädagogInnen bist.
Ja.
Weil ich erlebe es ganz oft, auch im sprecherzieherischen Bereich oder im Schauspiel, dass da so, ne, dass man geguckt wird, oh, welche Absolventin war jetzt bei welcher Lehrerin und wem kann man da empfehlen, wen denn lieber nicht? Und dann wird dann gesagt, ach, geh mal dorthin, da ist der bessere Impuls. Aber wer sagt denn, dass Impulse ja auch aufgenommen werden können, dass die Menschen überhaupt richtig sind für den Blick dieser Person, die unterrichtet?
Ja.
Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich gebe dir recht. Darüber reden wir wirklich, wirklich wenig.
Dann könnten wir mal einen anderen Podcast machen.
Absolut, absolut.
Ich war ja so ein glückliches Hochschulkind. Ich war so wahnsinnig gern Studentin. Bin immer aus jeder Gesangsstunde wie so ein Flummi gehüpft.
Super. Eine Frage möchte ich noch. Wir sind schon ganz viel am Schnacken. Aber eine Frage möchte ich gerne noch stellen. Du nimmst bestimmt auch was für dich mit, oder? In diesem Arbeiten mit diesen Menschen, die zu dir kommen, das prägt doch sicherlich auch deine Sicht ungemein.
Auf jeden Fall. Ich bekomme ja, also jetzt mal ganz auf das Allgemeine gerichtet, ich bekomme einen Einblick in das individuelle Sängerleben. Ich sehe also, was weiß ich, ich arbeite gerade mit einem sehr bekannten Popsänger, der hat eine Tour nach der anderen und ich bin im Grunde ganz oft dabei, halt online, ja, und bekomme einen Eindruck in seinem Tourenleben. Ich bekomme einen Eindruck davon, dass er sagt, oh, heute habe ich frei. Ich sage, oh, das ist ja toll, was machst du denn? Ja, ich reise in die nächste Stadt. Und ich sage, nein, das ist nicht frei. Ja, solche Sachen, Reisezeit sind keine Erholungszeiten für Sänger, ja, also sowieso nicht, aber für Sänger schon gleich gar nicht. Ich bekomme mit, welche Partien angeboten werden. Wir überlegen im klassischen Gesang, wir überlegen zusammen, ist das jetzt dran? Bist du sicher? Fühlt sich das gut an? Das sind ganz individuelle Sachen, individuelle Einblicke, die mich auch schulen, auf jeden Fall. Wenn ich eine Sängerin mit einer hohen Sopranpartie habe, die ich noch nie mit jemandem studiert habe und ich muss die Arien mit ihr arbeiten, dann bringt mich das auch wieder weiter, auf jeden Fall. Und ich hab ganz viel gelernt, auf den einzelnen Menschen zu schauen. Und nie zu erwarten, dass der in irgendeiner Form funktioniert, sondern zu gucken, wie kann er für sich funktionieren. Und das ist eine große Herausforderung. Aber im Rahmen einer Rehabilitation habe ich meistens schon ein bisschen Zeit. Also wir machen die Rehabilitation ja mit 20 Einheiten, die gestreckt werden können. Meistens dauert das ungefähr 6 Wochen, aber viele machen auch weiter, sehr viele sogar, weil es ihnen irgendwie gut tut anscheinend. Und da auf diesem Weg lerne ich immer weiter. Und was das Lernen selbst angeht, ich habe ja damals, als ich in diesen Bereich gegangen bin, ich hatte ja diese Zusatzausbildung in der Schweiz gemacht, aber ich habe dann geschaut, dass ich noch ganz viele Fortbildungen mache. Und auch da lerne ich nach wie vor.
Und das ist natürlich auch dann ein Geschenk, dass du in diesem System im MIVOC bist, wo es interdisziplinär sein darf, wo Medizin, Therapie, Forschung, Akustik, Kunst zusammengreifen kann.
Ja. Und das ist Wahnsinn. Allein ärztlich, wir alle lernen jeden Tag von Professor Hess und Frau Dr. Fleischer. Wir haben gelernt, Stimmbilder zu lesen. Wir haben akustische Merkmale kennengelernt. Wir kennen die Technik. Wir haben einen Austausch untereinander. Also wir haben regelmäßig ein Zusammentreffen, wo wir PatientInnen besprechen und überlegen, wo könnte der logopädische Ansatz mehr rein, wo mehr der pädagogische. Ganz spannend. Das ist ein großes Privileg, hier zu arbeiten.
Und ich denke, das ist für viele SängerInnen wichtig, in so einem System anzukommen, wo diese vielen, vielen Menschen zueinander kommen und auch im System sein können. Und hier zitiere ich Jale Papila von einem Vortrag von dir, wo du gesagt hast, es ist ja wie im Fußball. Wenn da eine Profisportlerin im System ist mit Osteopathie, Physiotherapie, Mental Coach, das ist selbstverständlich, dass es das auch für Gesang gibt.
Und sogar die Fans, die ganz liebe SMS schreiben oder was weiß ich, oder auf auf Facebook sagen, oh, werd bald wieder gesund. Und wenn ein Sänger oder eine Sängerin auf der Bühne versagt, es gibt ja immer noch Buhrufe, das glaubst du nicht. Es gibt noch Buhrufe für jemanden, der immer versucht, seine Bestleistung zu bringen. Und wenn er längere Zeit versagt oder sie versagt, ja, dann ist auch dieses Getuschel so schnell da. Schlechte Technik. Naja, die Lehrerin war wohl doch nicht so toll. Weg vom Fenster.
Ja, jetzt könnte man ganz gemeinsam, wenn man jetzt Fußballprofi war, dann hat man nochmal eine Möglichkeit, in eine andere Nische reinzugehen. Aber man war ja Fußballprofi. Und das ist trotzdem, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, da noch eine andere Sensibilität zu bekommen. Und ich finde es sehr schön, dass du da auch immer wieder in deinen Beiträgen auf diese Sensibilität eingehst, dass Gesang Sport ist.
Ja, schon auch. Es ist eine Kunstform, ja, aber eine artistische. Jedenfalls der klassische Gesang ist doch hochartistisch. Mhm. Aber auch der Popularmusikbereich, ich will das gar nicht aufnehmen. Also diese Musical Parts und auch wenn du Sängerinnen wie Christina Aguilera hörst, also meine Güte, das ist Hochleistungssport, das ist Wahnsinn. Genau. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, was könnte ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass Menschen ihre Stimmstörung nicht geheim halten müssten. Das würde ich mir sehr wünschen. Und das ist auch eine Message von mir an unsere ZuhörerInnen, SängerInnen nicht zu verurteilen, wenn sie eine Stimmkrise haben, sondern es einfach so als gegeben hinnehmen, so wie man sich einen Fuß verstauchen kann, wenn man Tänzerin ist. Oder wie, was weiß ich, ein Schreiner kann sich an der Hand verletzen. Das ist eine Berufskrankheit. Und natürlich ist unser sensibles Organ, das dieser Hochleistungsform ausgesetzt ist, ein bisschen anfälliger. Mich stört es überhaupt nicht, mit einem Schnupfen oder mit einer Heiserkeit am Computer zu sitzen. Das ist nicht schön, aber deshalb würde ich mich jetzt nicht krank melden. Aber als Sängerin bist du dann krank. Und wenn du deshalb eine Vorstellung absagen musst, weil vielleicht dein Kehlkopf wirklich betroffen ist, dann ist das ein Berufsrisiko. Und es wäre schön, den SängerInnen den Druck da zu nehmen, damit sie es nicht geheim halten müssen. Manchmal haben wir hier Situationen, also sogar sehr oft, dass die SängerInnen es niemandem sagen, nicht mal engsten Freundinnen, die ja auch oft KollegInnen sind. Und so gehen sie wieder in ihre erste Probe, voller Angst. Nicht gut, gar nicht gut. In einigen seltenen Fällen haben wir einen guten Austausch mit dem Theater gehabt. Das war sehr gut. Es betraf zum Beispiel eine Chorsängerin, wo wir in Verbindung mit dem Chorleiter standen und er wusste das. Und auf diese Weise konnten wir wirklich einen Wiedereingliederungsplan machen und überlegen, womit könnte sie anfangen, nicht zu großer Tonumfang. Und dann hat er ihr eine kleine Solopartie gegeben. Eine schöne Aufgabe, die sie bewältigt hat. So funktioniert das sehr gut. Ich rede zu viel.
Ich bin bewegt, ich bin unheimlich bewegt, liebe Jale, von deiner Passion, von ja diesem Einsatz, den du zeigst. Und ich bin bewegt auch davon, weil ich sehe, wo es noch so viel zu tun gibt, wo es Aufklärung gibt.
Ja.
Und ich bin sehr, sehr dankbar, ich wiederhole mich, dass du dich auch hinstellst und sagst, wir müssen mehr darüber sprechen.
Und jedes Mal, wenn ich eine Sängerin höre, einen Sänger, der sich öffentlich bekennt, ich habe eine Stimmstörung, das wird ja immer mal wieder,
ja,
hört man es davon, ne? Also große Größen, die davon sprechen, da freue ich mich drüber, weil man darf darüber sprechen, weil das ist, es ist was ganz Normales, wie du schon sagst, es ist was ganz Normales und es sollte auch mehr ins Bewusstsein kommen.
Ja, und nicht so abgeurteilt werden.
Absolut. Und ich finde, das ist eine wunderbare Take-Home-Message. Nicht nur, dass wir hier darüber sprechen, sondern dass wir hier draußen, dass ihr dort draußen auch schaut, wenn ihr das nächste Mal in einem Konzert sitzt oder einem Chorkonzert lauscht, dass ihr zweimal darüber nachdenkt, was das bedeutet, da vorne zu stehen.
Ja.
Oh, liebe Jale, das war ganz hervorragend. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Austausch. Es war einfach ein Traum, dir zu lauschen und ich freue mich, dich bald wieder zu erleben. Und wenn die anderen dich erleben wollen, wie können die das tun? Wie finden wir den Weg zu Jale Papila? Wo müssen wir uns hinwenden?
Also zunächst einmal findet ihr mich grundsätzlich über das Medical Voice Center. Da bin ich wirklich sehr präsent. Aber ich singe natürlich auch Konzerte und ich arbeite auch an zwei Instituten. Ja, ich bin vielseitig aufgestellt, würde ich sagen. Und natürlich im Rahmen des Hamburger Stimmsymposiums, das dürfen wir gar nicht vergessen, wo Michael auch einen Beitrag leisten wird, auf den ich mich schon sehr freue.
Oh, vielen, vielen Dank für deine Wertschätzung. Wenn ihr das Hamburger Stimmsymposium noch nicht kennt, es ist eine Reise wert, nicht nur wegen der Stadt Hamburg, sondern wegen dieser familiären, kollegialen Auseinandersetzung zum Thema Stimme. Schaut ins Programm, es ist total spannend. Und in der Footnote, da setze ich euch alles über Jale Papila rein. Alle Links zum MIVOC und zum HAMS findet ihr dort. Einfach googeln, schauen, liken und macht die Stimmwelt etwas besser. Vielen, vielen Dank, liebe Jale, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gern. Und ich wünsche euch allen Zuhörenden und dir natürlich auch, lieber Michael, eine frohe Adventszeit.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast beim Stimmkontor Podcast. Unter unserem Beitrag kannst du wieder mitdiskutieren und uns an deinem Beitrag teilhaben lassen. Bis zum nächsten Mal.